Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Und mitgehört hat Maike Finnern, Vorstandsvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Mit ihr will ich sprechen über die Potenziale und Grenzen des Startchancenprogramms. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau Hong.
Von der Brennpunktschule zur Leuchtturmschule, so hat es eben die nordrhein-westfälische Bildungsministerin beschrieben. Wie realistisch ist dieses Ziel?
Also das Ziel ist sicherlich ein gutes und ich glaube, das muss auch das Ziel all dieser Startchancenschulen sein. Aber wie sehr umsetzbar das nachher sein wird, das hängt sicherlich noch von vielen anderen Faktoren ab. Also wir haben gerade gehört, dass noch nicht klar ist, genau wie viel Geld kann eine Schule ausgeben, dass der Sozialraum mit bedacht werden muss. Die Frage ist auch für die Säule 3, da können ja Schulen zusätzliches Personal einstellen. Wo kriegt man dieses Personal her? Was kriegt man überhaupt für Personal? Also so, das sind so die Gelingensbedingungen, die da sicherlich noch dranhängen, ob es eben am Ende wirklich das Ziel erreicht wird, dass die Schulen zu Leuchtturmschulen werden können.
Ein Streitpunkt war ja im Vorfeld vor allen Dingen auch die Verteilung des Geldes. Kommt das Geld jetzt da an, wo es am meisten gebraucht wird?
Jein. Also was wirklich eine Kehrtwende ist, und deswegen muss man das auch betonen, auch wenn wir lieber noch mehr Geld verteilt hätten, dass es überhaupt ermöglicht worden ist, jetzt Geld zu verteilen nach Kriterien jenseits des Königsteiner Schlüssels, der ja eigentlich nur sich auf die Wirtschaftskraft und auf die Umsatzsteuer bezieht und mit Bildung nichts zu tun hat. Und jetzt sind diese beiden Kriterien, Migration und Armut, eben schon sehr signifikante Kriterien für mangelnden Bildungserfolg oder für schlechteren Bildungserfolg. Und es ist gut, dass Geld da jetzt noch verteilt wird. Wir hätten uns das noch mehr gewünscht, aber es erreicht jetzt 10% der Schulen etwa. Und wir brauchen eigentlich, das sagen wissenschaftliche Studien auch, etwa für 20% der Schulen einfach nochmal eine andere Unterstützung. Also insofern fehlt etwa noch einiges an Mitteln und einige an Schulen, die davon profitieren können. Und wir hätten gern noch mehr sozial verteilt. Aber es ist ein wichtiger Startpunkt und Wendepunkt in der Verteilung von Geldern im Bildungsbereich.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat sich ja sogar für das Aussetzen der Schuldenbremse ausgesprochen. Junge Menschen bräuchten erstklassig ausgestattete Schulen dringender als ausgeglichene öffentliche Haushalte. Sehen Sie das auch so?
Ja, das sehe ich auch so. Vor allen Dingen, also es wird ja immer gesagt, man darf die Schulden nicht hinterlassen. Aber wir haben in der Verfassung geregelt, dass wir in Notlagen Schuldenbremsen aussetzen können. Wir hätten dieses Jahr auf jeden Fall nochmal die Notlage des Ukraine-Krieges, die man heranziehen kann. Also das wäre sogar verfassungsgemäß möglich. Und die Frage ist ja immer, was hinterlasse ich denn, wenn ich jetzt nicht investiere in Bildung? Und dann hinterlasse ich ein ganz kaputtes Bildungssystem oder zumindest ein Bildungssystem mit ganz großen Schwächen. Und alle Kinder und Jugendlichen gehen durch dieses Bildungssystem. Und für alle Kinder und Jugendlichen bedeutet ein gutes Bildungssystem eine gute Perspektive, ihre eigene Zukunft zu gestalten. Und ich finde, das ist so wichtig, für die Einzelnen, aber auch so wichtig für uns als Gesellschaft, um eben auch nicht soziale Spaltung voranzutreiben, um allen wirklich die Möglichkeit geben, an der Demokratie teilzuhaben. Denn Demokratie ist nichts weniger als ein Versprechen in die Bildung aller BürgerInnen. Und insofern unterstreiche ich diese Forderung doppelt.
Wobei die Ursachen allein ja für die Bildungsungleichheit nicht nur im Bildungssystem liegen. Zum Beispiel Faktoren wie auch der Lehrkräftemangel, aber auch das familiäre Umfeld, die Lernbereitschaft, die spielen da eine Rolle. Mit Geld allein wird das Problem also nicht zu lösen sein.
Nein, mit Geld allein wird es nicht zu lösen sein, völlig klar. Aber ohne Geld geht es eben auch nicht. Also ich glaube, man muss mehrere Stränge gleichzeitig verfolgen. Auf der einen Seite brauchen wir mehr Geld fürs Bildungssystem, wir brauchen mehr Fachkräfte. Das heißt, wir brauchen aber auch gute Arbeitsbedingungen, die für die jungen Leute auch attraktiv sind. Also wir haben gerade die Erfahrung, dass viel zu wenig Menschen für die pädagogischen Berufe sich entscheiden, also fürs Lehramt, aber auch für ErzieherInnen. Wir machen die Erfahrung, dass gerade junge KollegInnen relativ schnell von den Arbeitsbedingungen, die sie vorfinden, schwer enttäuscht sind, dass sie wieder gehen, dass sie krank werden. Also wir haben ein großes Problem, was die Belastung in unseren Bildungseinrichtungen angeht und die fehlende Perspektive. Und deswegen, klar, Geld alleine ist es nicht, aber ohne Geld geht es eben auch nicht.
Die Wirksamkeit des Projekts wird auch wissenschaftlich evaluiert. Da mehrt sich jetzt die Sorge vor der damit verbundenen Bürokratie beim Startchancenprogramm. Aber die Notwendigkeit zu evaluieren und auch die Wirksamkeit zu monitoren, die ist ja trotzdem da. Wie kann man denn mit dieser Spannung umgehen?
Ja, man muss das, glaube ich, gut austarieren. Also es ist richtig, dass es eine wissenschaftliche Evaluierung gibt, weil wir ja nun das erste Mal so ein wirklich schon großes Programm von Bund- und Länderebene haben mit entsprechend anderer Ausrichtung. Aber ich kann die Sorgen der Schulen gut nachvollziehen. Das ist einfach auch mein Appell zu sagen, es darf nicht sein, dass viele, viele, viele Formulare ausgefüllt werden müssen, sondern das ist jetzt die Aufgabe der WissenschaftlerInnen, die Evaluierung für die Schulen wirklich auch machbar zu halten.
Besonders nach vorne gebracht wurde das Startchancenprogramm ja von der Bundesbildungsministerin. Frau Stark-Watzinger, die steht momentan mit der Förderaffäre nicht besonders gut da. Morgen wird sie sich im Bundesausschuss dazu äußern müssen. Mit dem Startchancenprogramm hat sie ja zuletzt immer wieder versucht, ihr Image aufzupolieren. Würden Sie sagen, das Timing, dass das Startchancenprogramm eben jetzt startet, das spielt ihr in die Karten?
Na, das weiß ich nicht. Also das Startchancenprogramm ist sicherlich ein gutes Programm, was auch schon Vorzeigecharakter hat. Aber letztlich geht es ja bei dem, was Sie gerade angesprochen haben, darum, dass es eben die Freiheit von Wissenschaft geht. Und wenn das wirklich sich so herausstellen sollte, dann weiß ich nicht, ob sie zu halten ist. Also man muss das jetzt gut abwarten, was morgen im Bildungsausschuss passiert. Und dann wird man sehen. Aber es hat nichts mit dem Startchancenprogramm zu tun. Nein.
Das heißt, Sie machen sich da jetzt auch keine Gedanken über diese groß angelegten Programme wie auch den Digitalpakt?
Na, um den Digitalpakt mache ich mir schon Sorgen. Das Startchancenprogramm nicht. Das ist ausverhandelt. Das ist gestartet. Und insofern ist das in der Ebene angekommen. Das wird jetzt auch laufen. Da bin ich mir ganz sicher. Beim Digitalpakt sieht das ein bisschen anders aus, weil der ja noch nicht zu Ende verhandelt ist. Und die leitende Staatssekretärin, also die verhandlungsleitende Staatssekretärin, die ist jetzt schon ausgeschieden, da gibt es Nachbefindelmeldung für. Aber wenn es natürlich im Ministerium jetzt noch weitere Veränderungen geben sollte, dann wird es vielleicht schwierig. Aber eins ist klar, der Digitalpakt ist unbedingt und zwingend notwendig, damit Schulen eben auch in dem Bereich, und zwar alle Schulen, auch die Startchancenschulen, in dem Bereich weiter investieren können und eine sichere Arbeitsgrundlage haben.
Maike Finnern, Vorsitzende der GEW im Bildungsmagazin Campus und Karriere, mit einem kritischen Blick auf das Startchancenprogramm, das ab dem 1. August zunächst mit rund 2000 Schulen startet und mehr Bildungsgerechtigkeit bringen soll. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne. Ich danke Ihnen.